Okay. Ich weiß, dass das eine recht tiefgründige Frage sein kann, vor allem wenn man nie darüber nachdenkt, was man fühlt. Es ist sehr gut, manchmal darüber nachzudenken, was geht bei mir im Herzen ab, was fühle ich und ja, wie fühle ich mich geliebt, ist eine sehr gute Frage. Also die könnt ihr euch, gerade wenn ihr in einer Beziehung seid, unbedingt darüber austauschen, ist sehr wichtig. Yes, wir machen heute weiter in der Predigtserie Mach sein Licht an. Und bevor wir in die Predigt reinstarten, will ich euch einen kleinen Rückblick geben zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. In der letzten Predigt ging es darum, dass wir in einer Zeit leben, wo Wahrheit immer relativer wird, wo Menschen sagen, hey, klingt ja alles schön und gut, aber das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Und wenn das die Wahrheit ist, dann gibt es gar keine Wahrheit mehr, denn dann ist alles irgendwie nur objektiv, subjektiv. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber das Ding ist, dass Wahrheit keine Meinung ist. Wir haben im Duden gelesen, Wahrheit sind Fakten und Dinge, die etwas beschreiben, das real ist, das echt ist. Und was wir in der Bibel lesen konnten, war, dass Wahrheit eine Person ist, Jesus Christus. Er sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und wir sind durch den ersten Johannesbrief 2, Verse 18 bis 29 durchgegangen. Und die drei Punkte gingen darüber, dass der Heilige Geist unser innerer Kompass ist in einer Welt voller Halbwahrheiten oder Unwahrheiten. Der Heilige Geist ist dein Kompass. Wir dürfen ihn fragen, dass er uns füllt, dass er uns führt, dass er uns die Augen öffnet. Und dass wir erkennen dürfen, was wahr ist und was nicht. Vertraue der Wahrheit, bleibe beim ursprünglichen Evangelium. Was ist das ursprüngliche Evangelium? Jesus Christus ist gekommen, der Sohn Gottes, wurde als Baby auf der Welt geboren. Er ist gekommen, hat hier heilig gelebt, ohne jeden Fehler, ist dann für unsere Fehler ans Kreuz gegangen, hat diese Fehler auf sich genommen, die Strafe für die Fehler, die wir begehen, hat er auf sich genommen, ist dann am dritten Tag wieder auferstanden und in den Himmel aufgestiegen, später dann. Das ist das Evangelium. Und Johannes hat die Gemeinde, an die er geschrieben hat, ermutigt, bleibt an diesem Evangelium dran. Das, was ihr von Anfang an gehört habt, das ist das Evangelium. Und das ist genug. Wir müssen nichts hinzufügen, wir müssen nichts wegnehmen. Bleibt bei diesem Evangelium. Und der dritte Punkt war, bleib im Licht. Bleib im Licht von Jesus Christus. Denn nur in diesem Licht, nur wenn wir in Jesus bleiben, haben wir das ewige Leben. In der Predigt ging es darum, dass wir nicht nur Papageien sind, die alles nachplappern, was wir so hören, sondern dass wir mündig werden, dass wir prüfen. Und wir haben den Jahresvers dazu genommen, prüfe alles und behalte das Gute. Prüfe alles. Prüfst du alles? Prüfst du, was ich sag? Falls ihr euch daran erinnern könnt, ich habe auch ermutigt, bringt eure Bibel unbedingt mit. Wir werden heute viel darin lesen. Aber prüf in der Bibel, prüfe dich selbst mit dem Heiligen Geist. Stimmt das auch, was wir hier sagen? Das solltest du mit allem machen. Nicht in einem Misstrauen, sondern einfach aus der Liebe zur Wahrheit heraus. Lebst du in seinem Licht? Lebst du in seiner Wahrheit im Evangelium? Das war die letzte Predigt. Und jetzt werde ich starten, bevor wir in die nächste Predigt starten. Beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass wir schon so eine tolle Lobpreiszeit haben durften. Ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, uns berührst, dass du zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was die Wahrheit ist, Jesus. Mach unsere Herzen, öffne unsere Herzen dafür, öffne unsere Gedanken und unsere Ohren. Danke, Jesus. Amen. Okay. Als Einleitung habe ich mir überlegt, die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich und wozu lebe ich auf dieser Erde? Ich glaube, jeder Mensch fragt sich irgendwann in seinem Leben irgendwann mal, wer bin ich und warum bin ich hier? Ich habe das sehr viel gemacht, als ich noch etwas jünger war, als ich so 13, 14 Jahre alt war, kamen diese Fragen in mir auf. Wer bin ich und warum lebe ich hier? Ich war nicht zufrieden damit, mit dem, was ich sonst so gehört habe. Ja, ich gehe halt zur Schule, dann gehe ich zum Studium, dann arbeite ich, dann gehe ich in die Rente und dann ist alles vorbei. Das hat mich nicht zufriedengestellt. Ich habe Jesus damals auch noch nicht gekannt. Und die Menschen um mich herum kannten Jesus nicht. Die Antworten, die ich gehört habe, waren nicht zufriedenstellend für mich. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich gebe es halt auf mit der Frage, weil ich habe das Gefühl, ich komme zu keiner Antwort, die mich irgendwie erfüllt oder inspiriert. Aber ich glaube, jeder Mensch, mehr oder weniger, stellt sich irgendwann im Leben diese Frage. Vielleicht stellst du dir jetzt gerade diese Frage oder in dieser Zeit gerade. Und das ist eine Frage. Unsere Gesellschaft kann dir 1000 Antworten darauf geben. Ganz viele von diesen Antworten sind Müll. Ganz viele von diesen Antworten führen letzten Endes auch zu nichts. Oder sind, wie ich das für mich selber entdeckt habe, einfach sehr unzufriedenstellend. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, wo wir uns ganz viel über Leistung definieren, über das, was du tust, über das, was du mal erreichst im Leben, über das, was du mal besitzt, dein Haus, dein Auto, was auch immer. Aber ist das wirklich das, also ist das das, was unsere Identität bestimmen sollte? Ich glaube nicht. Und Johannes, und das werden wir gleich lesen, Johannes sagt, dass deine Identität, die kannst du nicht bei dir selbst finden. Aber wir können sie bei Gott finden. Gott, der uns geschaffen hat, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von dir, der dich designt hat. Er weiß, was dein Sinn ist. Er kennt dich und er kennt deine Identität. Mein Titel heute lautet Echte Liebe leuchtet. Und vielleicht gibt es hier BVB-Fans, die schmunzeln jetzt ein bisschen. Echte Liebe. Nein, ich rede heute nicht über Fußball. Es geht wirklich um die Liebe, die Gott für uns hat und die Liebe, die wir weitergeben dürfen. Mein erster Punkt von den Versen 1 bis 3. Bist du ein Kind Gottes? Fragezeichen. Bist du ein Kind Gottes? Und hier ist die Antwort von Johannes. In Vers 1 lesen wir, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Das ist so ein Geschenk von Gott. Er schenkt uns seine Liebe und nennt uns seine Kinder. Und Johannes will das nochmal ganz klar machen und sagt, ja, das sind wir auch, das dürfen wir glauben. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dürfen wir das glauben. Und es ist wirklich eine Frage, also wenn du dich manchmal fragst, kann ich wirklich Gottes Kind sein? Manchmal sieht mein Leben so schmutzig aus. Manchmal mache ich Dinge, die entsprechen Gott überhaupt nicht. Manchmal mache ich Dinge, die ich bereue im Nachgang. Kann ich das für mich annehmen? Kann ich das für mich annehmen, dass ich Gottes Kind bin? Aber wir dürfen da wirklich nicht auf uns selbst schauen, sondern wir müssen auf Jesus schauen, wir müssen auf Gott schauen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass Gott der Vater ist, dann darfst du auch glauben, dass du sein Kind bist. Und das Ding ist, ich habe ja jetzt eine kleine Tochter, die Zoe, die kleine Süße, habt ihr bestimmt viele von euch schon gesehen. Wenn ich sie anschaue, also es ist völlig egal, was sie macht. Jetzt gerade ist sie noch mega süß und macht nicht viel Unsinn. Man fängt schon langsam an, Unsinn zu machen, aber ist noch nicht so schlimm. Vielleicht passieren irgendwann später Dinge, wo ich denke, okay, das war jetzt wirklich nicht gut. Das hättest du wirklich lassen sollen. Das muss Konsequenzen haben. Aber wisst ihr, das Ding ist, es verändert nicht die Tatsache, dass sie meine Tochter ist. Es verändert nicht die Tatsache, dass sie mein Kind ist. Und als Vater, ich werde sicher herausgefordert sein in meiner Liebe. Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht Gott. Aber trotzdem, diese Liebe als Elternteil, ich glaube, die dürfen wir, daran müssen wir festhalten, egal was passiert. Und wenn das mit uns schon so ist, dann ist es mit Gott umso mehr so. Wir lesen weiter. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht, deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Die Menschen, die zur Welt gehören, die Gott nicht kennen, verstehen das nicht, dass wir Kinder Gottes sein können. Lasst uns da einen Moment nehmen, wo wir das wirklich anerkennen. Der Fokus hier liegt auf Gottes Liebe. Die Welt versteht es nicht, natürlich nicht. Warum sollte die Welt es auch verstehen? Wir müssen Jesus kennenlernen, wir müssen da hineinwachsen. Aber das Ding ist, niemand von uns hat das Recht verdient, Gottes Kinder zu sein. Also wir sollten uns das wirklich mal bewusst machen. Das ist der König und der Schöpfer des ganzen Universums. Wie klein sind wir vor ihm? Wenn wir mal wirklich ehrlich werden vor uns, wie klein sind wir vor diesem Gott, wenn er so, wie er beschrieben ist in der Bibel, wahr ist? Wie klein sind wir vor ihm? Wieso denken wir manchmal, dass wir uns Gottes Liebe oder Anerkennung verdienen können? Was können wir schon tun, um Gottes Liebe zu verdienen? Wir können gar nichts tun. Johannes sagt in dem ersten Vers, seine Liebe ist uns geschenkt. Seine Liebe ist uns geschenkt. Das ist ein Privileg. Es ist kein Preis oder ein Lohn, den wir uns verdienen. Es ist ein Privileg. Es ist ein Zeichen seiner unendlich großen Liebe. Wir lesen weiter Verse 2 und 3. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Jeder, der seine Hoffnung im Leben auf Jesus gründet, der soll auch so achten, der soll darauf achten, dass er so rein bleibt, wie Jesus rein ist. Also, wir sollen nicht rein sein, um uns seine Liebe zu verdienen, aber weil wir seine Liebe haben und weil wir ihn zurücklieben wollen, das soll unsere Motivation sein. Wenn wir an Jesus glauben, wenn unsere Hoffnung im Leben auf Jesus ist, sagt Johannes hier, dann sollen wir uns bemühen, rein zu sein, so wie Jesus rein ist. Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Es geht nicht darum, rein zu sein, um uns diese Liebe von Gott zu verdienen. Die ist schon da, sondern diese Liebe sollte unsere Motivation sein, im Reinen zu sein. Vielleicht denkst du jetzt auch, Paddy, das hast du jetzt doch schon die letzten drei Predigten erwähnt. Ja, das habe ich, falls ihr euch an die erste Predigt erinnert. Johannes sagt eigentlich in dem ersten Johannesbrief immer wieder dasselbe und beleuchtet es einfach nur von anderen Seiten. Das zeigt, wie wichtig das für Johannes ist. Das ist seine einzige Nachricht an uns. Gottes Liebe und die Reinheit und der Gehorsam, der in uns hervorkommen soll, wenn wir diese Liebe von Gott annehmen. Mein zweiter Punkt ist, Kind Gottes, dann zeige es. Kind Gottes, dann zeige es. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn bei Gott als Vater ist es nicht so wie bei unseren leiblichen Kindern, wenn ihr welche habt. Viele von euch sehen meine Tochter Zoe und sagen, boah, die sieht genauso aus wie du. Also da muss man gar nicht viel zu sagen. Sie muss gar nichts sagen. Sie ist einfach nur süß. Will nicht sagen, dass sie das von mir hat, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seht meine Tochter und ihr seht mich in ihr. Und mit Gott ist es aber nicht so. Wir können Gottes Gesicht nicht sehen. Und ja, wir haben zwar Statuen oder Bilder von Jesus, aber die sehen wahrscheinlich oftmals nicht so aus, wie Jesus wirklich ausgesehen hat. Es gibt kein Bild davon, wie Jesus aussieht. Wie werden wir als Christen dann erkannt, dass wir Kinder Gottes sind? Und Johannes ermutigt uns hier und sagt, dass wir die Taten, die Aktionen, die aus unserem Glauben herauskommen, die sollen zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir gehen weiter in Vers 4. Ich werde nicht jeden Vers so sehr beleuchten heute, aber es ist mir trotzdem wichtig, mit euch durch das ganze Kapitel zu lesen. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes, denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Wenn wir sündigen, wenn wir Falsches tun, wenn wir nicht lieben, wenn wir selbstsüchtig und egoistisch sind, dann lehnen wir uns gegen Gottes Gesetz auf und dann lehnen wir uns auch gegen Gott auf. Dann lehnen wir uns gegen den Vater auf. Welches Gesetz meint er hier? Das ganze Alte Testament? Nein. Wir lesen in Vers 23 im ersten Johannesbrief, und so lautet sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Natürlich ist es manchmal komplizierter als ein Satz, der das alles zusammenfasst. Aber wir dürfen aufatmen als Christen. Es gibt keine ewig lange To-Do-Liste, die wir erfüllen müssen, die wir abchecken müssen, damit wir irgendwie wissen, ob wir jetzt Gottes Gesetz folgen oder nicht. Gottes Gebot ist, glaub an Jesus, egal in welcher Zeit in deinem Leben, und liebt einander. Seid nicht egoistisch, denkt nicht an euch. Liebt einander, liebe deine Nächsten, liebe Gott. Und das ist auch genau das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 22. Da hat Jesus genau dasselbe gesagt. Er wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot im Reich Gottes? Und Jesus sagt, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also Johannes zitiert hier eigentlich einfach nur genau das, was Jesus auch schon gesagt hat. Und dann lesen wir weiter, Verse 5 und 6 und 7. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also in ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Dieses lasst euch von niemandem verführen, darauf will ich kurz eingehen. Vielleicht heißt es so viel wie, lass dich nicht verarschen, lass dir nichts anderes einreden. Gott ist ziemlich klar. Johannes ist ziemlich klar. Die Bibel ist hier ziemlich klar. Wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir Gott erkannt haben, er sagt hier, dann sollen wir nicht mehr sündigen. Können wir das? Nein. Wenn wir das schaffen würden, dann bräuchten wir Jesus nur an Tag 1 und dann bräuchten wir ihn nicht mehr für den Rest unseres Lebens, denn dann wären wir wie Jesus. Das ist unmöglich für uns, aber ich will trotzdem, dass der Punkt hier von Johannes nicht heruntergewaschen wird. Er sagt es selber, lasst euch nicht verführen, das ist wichtig. Hör hier zu. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören und der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist. Deshalb kann er nicht mehr sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Das ist ein sehr harter Kontrast hier, das sind sehr harte Worte. Und es ist, Johannes hat in diesem Kapitel 4 Kontraste aufgelistet. Die habe ich auf unserer Folie mit dabei. Das ist der erste Kontrast. Wenn du nach Gottes Willen lebst, dann liebst du deinen Nächsten. Und daran erkennt man, dass du ein Kind Gottes bist. Also wir haben hier der Kontrast zwischen entweder bist du Kind Gottes oder Kind des Teufels. Und eine Sache ist hier auch klar, es gibt nichts dazwischen. Wir gehören entweder zu Gott oder wir gehören nicht zu Gott. Und manchmal denken wir, ach, ich gehöre zu niemandem. Aber Johannes sagt hier, wenn wir nicht in Gottes Königreich leben, dann leben wir im Machtbereich vom Teufel. Das ist ein wirklich krasser Kontrast. Und wie erkennt man das, wer zu Gott gehört? Man tut Gottes Wille und liebt. Und wenn man nicht zu Gott gehört, dann sündigt man. Vers 10 sagt, daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teufels ist. Ich wiederhole es nochmal kurz. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seine Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Und wisst ihr, Ich habe meine Story ja schon ein paar Mal irgendwie angeschnitten oder erzählt, als ich damals zum Glauben gekommen bin. Also es gab ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich gesagt habe, okay, ich sehe, dass Gott echt ist und ich will ihm nachfolgen. Ich bin bis dahin schon ein paar Mal mit in die Kirche gekommen. Manchmal bin ich auch high in die Kirche gekommen, habe immer noch mein sündiges Leben weitergeführt. Es war wirklich ein schlampiges Leben, sage ich mal. Und dann kam ich zu diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Gott gibt es echt. Und habe dann aber auch gemerkt, wenn ich Gott nachfolgen will, wenn ich mich selber Christ nennen möchte, dann muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Denn mein Leben, so wie es war, ich wusste, das ist nicht kompatibel mit Gott. Also ich wusste, wenn ich ihn wirklich nachfolgen will, dann muss ich einiges hinter mir lassen, dann muss ich einiges aufhören. Und diese Entscheidung habe ich dann getroffen und ich glaube, ab da war ich auch schon Kind Gottes. Das war kein Wunder, dass bei mir geschehen ist, dass ich über Nacht nicht mehr gesündigt habe. Ich bin froh, dass ich einen Pastor hatte, der ganz, ganz viel Geduld mit mir hatte, ganz, ganz viel Liebe für mich hatte, mir immer wieder vergeben hat, auch wenn ich ihn angelogen habe und so weiter. Aber der Punkt ist, ich glaube, jeder muss irgendwann im Leben mal an diesen Punkt kommen. Will ich Jesus nachfolgen? Will ich mein altes Leben zurücklassen? Gott hat ein viel besseres Leben für mich. Möchte ich das? Und wie gesagt, Johannes sagt das hier sehr hart. Ich will, dass niemand verletzt aus dem Gottesdienst rausgeht oder denkt, boah, das ist eine unmögliche Hürde, die kann ich niemals schaffen. Es geht hier nicht darum, dass wir perfekt sind. Und wenn wir sündigen, haben wir Jesus als unseren Anwalt. Dann dürfen wir vor ihn kommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten. Wir dürfen Buße tun. Aber passiert das? Sind wir uns bewusst, dass wir sündigen? Tun wir Buße? Wollen wir umkehren? Wollen wir anders leben? Oder machen wir bewusst einfach genau das Gleiche weiter wie bisher? Das ist ein großer Unterschied. Und Gott hat Gnade mit uns. In einer meiner Predigten ging es darum, dass es verschiedene Levels gibt im geistlichen Wachstum. Da gibt es die Kinder, die jungen Erwachsenen und die Väter. Und die Kinder, die dürfen einfach erkennen, hey, ich will irgendwie Gott nachfolgen, aber es gibt so viele Probleme und ich falle immer wieder. Aber Gottes Gnade ist da. Gottes Liebe ist echt und er vergibt uns. Gott hat Gnade für uns, aber trotzdem müssen wir zu dieser Entscheidung kommen. Verse 11 und 12, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber nicht. Das ist der nächste Kontrast hier, Kain und Jesus. Kain ist, das lesen wir im Alten Testament ganz am Anfang, im ersten Buch Mose. Der hatte einen Bruder namens Abel und Abel hat getan, was Gott gefallen hat. Abel hat so gelebt wie ein Kind Gottes. Und der Kain, den ging das richtig auf den Sack. Er hat ihn gesehen, er hat nicht erkannt, dass er ein Kind Gottes ist. Er hat es nicht verstanden. Er hat nicht in Gottes Liebe gelebt. Und dann hat er seinen Bruder umgebracht. Das ist eine ziemlich tragische Story. Er konnte es irgendwie nicht ertragen, dass Abel gerecht war, dass Abel das Kind Gottes war, obwohl er es auch hätte sein können. Es hat ihm nicht gepasst. Anstatt mit Liebe zu reagieren für seinen Bruder, hat er mit Hass reagiert. Hass, der so weit ging, dass er ihn umgebracht hat. Kain steht hier symbolisch für die Menschheit. Kain steht hier symbolisch für die Menschheit. Wir alle haben Schuld in unserem Leben. Deswegen musste Jesus Christus kommen. Wenn wir egoistisch sind, dann haben wir keine Liebe in uns. Wenn ich egoistisch bin, dann liebe ich meine Nächsten nicht. Und Jesus hat das sogar noch weiter getrieben und hat in seiner Bergpredigt gesagt, wenn du auch nur deinen Bruder in deinen Gedanken hast oder Idiot nennst, hast du im Herzen schon ermordet. Und wir alle haben schon mal solche Gedanken gehabt, vielleicht sogar heute Morgen, vielleicht sogar im Verkehr auf der Straße hierher, wo jemand vor dir gefahren ist und du dachtest, was für ein Idiot. Das passiert. Das soll uns, also wir müssen da jetzt nicht denken, oh, ich bin so schlecht, ich bin so ein sündiger Mensch. Aber lasst uns das mal anerkennen, wir sind wirklich nicht perfekt. Und in diesen Momenten versagen wir zu lieben. Vers 13, da sagt Johannes, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wundert euch nicht darüber, wenn die Welt euch hasst. Kain hat Abel gehasst. Einfach nur, weil er Gottes Willen getan hat und weil er Gott geliebt hat. Wir bringen die Welt gegen uns auf, wenn wir in Gottes Gerechtigkeit leben, wenn wir seinen Willen nachfolgen. Und wir sind auch in einer Zeit, ich glaube, es gab eigentlich immer solche Zeiten durch die ganze Geschichte hindurch, wo Christen gehasst werden, wo Kirche gehasst werden. Wir sollten uns nicht darüber wundern. Wir sollten auch nicht probieren, dagegen anzukämpfen und der Welt irgendwie arrogant zeigen zu wollen, wie gut wir sind oder so. Wenn wir als Christen gehasst werden, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass wir was richtig machen. Wenn wir als Kirche gehasst werden, kann das ein Zeichen sein, dass wir was richtig machen. Aber Johannes spricht hier davon, dass wir gehasst werden, wenn wir lieben. Dass wir gehasst werden, wenn wir Gottes Wille nachfolgen. Wenn wir gehasst werden, weil wir irgendwie als Kirche als die verurteilendsten Menschen wahrgenommen werden oder arrogante Menschen oder was auch immer, das ist nicht die Art, das ist nicht das, wovon Johannes spricht. Wir sollten nicht für unsere Ignoranz oder Arroganz als Christen gehasst werden, sondern für unsere Liebe und Nachfolge zu Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied. Der nächste Kontrast hier, Liebe und Hass. Vers 14 und 15. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist das, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, sagt Johannes hier auch nochmal, die Worte von Jesus. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Also Johannes geht hier so weit, dass er sagt, wenn du hast, wenn du in deinen Gedanken und deinem Herzen hast, dann ist das kein Zeichen dafür, dass du das ewige Leben hast. Noch so eine starke Behauptung von Johannes. Und das deckt sich auch, was wir im Kapitel 2 schon gelesen haben, in Vers 9. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt nicht. Der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis, dann haben wir Gottes Licht noch nicht angemacht in unserem Leben. Mein dritter Punkt ist, liebe, wie dein Vater liebt. Liebe, wie dein Vater liebt. Und jetzt spricht Johannes darüber, wie echte Liebe leuchtet, wie sich echte Liebe zeigt. Vers 16, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Johannes, seine Definition für wahre Liebe ist, dass man sein Leben niederlegt für andere. Und das ist so ein krasser Kontrast zu Kain. Kain hat Leben genommen und Jesus hat sein Leben niedergelegt für dich und mich. Das ist echte Liebe. Das ist das Fundament für Liebe. Das ist der biblische Standard für Liebe. Und jetzt wird es noch praktischer in Vers 17. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Klingt für dich wie ein komischer Vers, aber ich finde, das passt eigentlich sehr gut da rein. Denn wir können viel über Liebe sprechen. Ich kann viel über Liebe sprechen. Aber wenn wir nicht praktisch lieben, was ist es dann wert? Es soll hier nicht um Worte gehen, um die richtigen Worte als Christen, sondern um die richtigen Taten. Wenn wir genug haben, dann sollen wir anderen helfen. Wir sollen unsere Hilfe nicht verweigern. Wir sollen die Menschen um uns herum sehen, wenn sie Not haben. Wir sollen für sie da sein und das geben, was Gott uns gegeben hat. Und ich würde schon behaupten, dass in unserer Gesellschaft, in Deutschland, ich bin ja auch ein bisschen durch die Welt gereist, in Deutschland geht es nicht jedem gut, aber es geht schon vielen gut. Auch wenn man weniger hat als andere, geht es trotzdem vielen von uns ziemlich gut. Wie reagieren wir, wenn wir jemanden in Not sehen? Wie reagierst du, wenn du jemanden in Not siehst? Fängst du dann an zu denken, ach, die Person, die weiß wahrscheinlich bloß nicht, wie man mit Geld gut umgeht und die muss mal belehrt werden, wie sie besser ihr Budget macht oder und so weiter? Das passiert leider sehr oft. Das passiert auch in christlichen Kreisen sehr oft, dass man anstatt barmherzig zu sein irgendwie denkt, ach, jetzt belehre ich dich mal, wie du besser mit deinem Geld umgehst. Oder anstatt selber zu helfen, verweisen wir irgendwie zum Sozialstaat. Ist ja auch schön und gut, dass wir einen guten Sozialstaat haben, wo man auch Hilfe kriegen kann. Aber wir sollten uns nicht auf den Sozialstaat ausruhen, sondern als Kirche können wir da relevant sein, wo wir geben, wo wir praktisch lieben, praktisch helfen. Wie sieht's bei dir aus? Ist das was Wichtiges für dich? Ist das ein Wert für dich, dass du großzügig sein willst, vor allem Menschen gegenüber, die nicht viel haben, denen es nicht so gut geht? Und auch wenn du nicht viel Geld hast, es gibt auch noch andere Ressourcen. Vielleicht hast du Zeit. Manchmal geht es Menschen schlecht und alles, was sie brauchen, ist ein offenes Ohr. Und wir leben in so einer gehetzten Gesellschaft, dass wo viele sich so vereinsamt fühlen, weil wir uns die Zeit auch gar nicht mehr nehmen. Wir denken, wir haben die Zeit nicht. Ich glaube, es ist eher eine Frage von, ist das für mich wichtig? Wenn es für mich wichtig ist, dann nehme ich mir auch die Zeit für meinen Nächsten, den es gerade vielleicht nicht so gut geht. Dann höre ich ihm zu, auch wenn das vielleicht ein langes Gespräch sein könnte. Also auch die, die vielleicht nicht so viel Geld haben, es gibt trotzdem Arten und Weisen, wie wir unseren Mitmenschen helfen können, wenn es denen nicht gut geht. Verse 21 und 22, da steht: Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wenn wir von ihm bekommen, was immer wir bitten, weil wir ihm gehorchen, und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und das deckt sich auch mit Matthäus 6, 33, einer meiner Lieblingsverse. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige hinzugegeben werden. Er spricht hier von Gewissen. Und ich glaube, das will ich nochmal betonen, es geht nicht darum, dass du perfekt bist. Kannst du von Gewissen sagen, dass du dir Mühe gibst, deinen Nächsten zu lieben mit Gottes Liebe? Dass du versuchst, deine Nächsten zu sehen? Probierst du überhaupt, Gott nachzufolgen? Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und wir werden alle immer wieder Buße tun müssen. Aber probierst du es? Nur weil es schwierig ist, sollten wir nicht gleich sagen, ach, das schaffe ich eh nicht. Ich mache einfach so weiter wie bisher. Kannst du mit reinem Gewissen sagen, dass auch wenn es schwer ist, auch wenn du failst, dass du Gott nachfolgen möchtest? Wir enden mit Verse 23 und 24 und da steht, und so lautet sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Das ist so gut, dass er das am Ende noch gesagt hat, dass Johannes am Ende noch den Heiligen Geist erwähnt. Denn wir sollen jetzt nicht anfangen, alles irgendwie aus eigener Kraft heraus zu probieren. Gott will dir seinen Heiligen Geist schenken. Er hat ihn dir schon geschenkt. Wir dürfen ihn um seine Hilfe bitten. Wir können nicht probieren, so zu leben wie Jesus, ohne den Heiligen Geist und seiner Hilfe. Wir brauchen wirklich seinen Heiligen Geist. Und selbst mit dem Heiligen Geist werden wir nicht perfekt lieben. Das ist nicht der Anspruch für uns. Nur Gott kann perfekt lieben. Aber mit dem Heiligen Geist können wir echte Liebe zeigen. Da, wo es uns schwerfällt, da, wo wir eigentlich viel lieber irgendwie eine Beleidigung in den Kopf kriegen würden, als unsere Nächsten ganz praktisch zu lieben und ruhig zu bleiben. wo wir versagen, da kommt Jesus rein. Wo wir fallen, da dürfen wir um Vergebung bitten. Wo es uns schwerfällt, dürfen wir den Heiligen Geist bitten, uns zu helfen, uns auszurüsten, uns seine Liebe zu geben. Das ist wirklich sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass es hier nicht um Gesetze geht, sondern um Liebe. Denn ich habe viele Christen schon gesehen, denen fällt es so schwer, die verurteilen sich selber so viel. Und weil sie sich selber verurteilen, verurteilen sie auch andere. Sie fragen, oh, darf man das machen? Darfst du das tun? Darfst du diese Musik hören? Darfst du diesen Film schauen? Was auch immer. Darum geht es Gott nicht. Gott geht es um unser Herz. Gott geht es um unser Herz. Ja, da gibt's Regeln, da gibt's auch Gebote. Das ist für Gott nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir an ihn glauben, dass wir seine Liebe annehmen und seine Liebe weitergeben. Wenn wir das tun, wenn wir als Kinder Gottes leben und es sichtbar wird, dann wird seine Liebe auch leuchten in unserer Welt durch uns. Lass uns noch eine kurze Zeit nehmen, wo du deine Augen schließen darfst, wo wir kurz reflektieren, uns selber die Fragen stellen. Und dann bete ich. Woran erkennen andere, dass ich Gottes Kind bin? Ganz praktisch. Wie zeigt sich Gottes Liebe in meinem Alltag? In Worten, Taten oder im Umgang mit anderen? Wo brauche ich den Heiligen Geist, um echt zu lieben und nicht nur davon zu reden? Jesus, ich bete, dass diese Predigt uns ermutigt, dass dein Wort uns ermutigt und nicht niederschlägt. Und ich danke dir, dass wir alle auf derselben Reise sind, Jesus. Dass wir alle auf derselben Reise sind, dir nachzufolgen, durch Höhen und durch Tiefen. Danke, dass wir einander haben, dass wir christliche Gemeinschaft haben dürfen, wo wir uns einander ermutigen können. Aber ich bete wirklich, Heiliger Geist, komm, komm in all unsere Herzen. Helf uns, dass wir uns jetzt nicht selber verurteilen, aber trotzdem klar bleiben. Sei du klar mit uns. Zeig uns unseren nächsten Schritt, den wir mit dir gehen sollen, Jesus. Und ich bete, dass du es wirklich wichtig machst in uns, die Wahrheit deines Evangeliums, die Identität, die wir haben in dir, Jesus, als deine Kinder, aber auch, was es bedeutet, als dein Kind zu leben. Mach das wichtig in unseren Herzen, Heiliger Geist. Erfülle uns und führe uns. Danke, Herr. Amen.